Hi, hier ist Linda.
Hier ist Nicole.
Willkommen zu unserem Podcast
Cowgirls Deep Talk.
Howdy, howdy, wir sind wieder online, nämlich mit dem Podcast Cowgirls Deep Talk und der Folgenummer. Hilf mir.
Ich muss überlegen, sechs.
Sechs, genau. Es geht heute um das Thema Leistung, ihr Lieben. Also, wir stürzen uns direkt mal rein. Liebe Linda, wie definierst du denn für dich Leistung?
Ja, Leistung ist im Endeffekt das Erreichen eines sich gesetzten Zieles. Hat man da Leistung erbracht? Hat man die Leistung, die man erwartet hat, im Idealfall über einen langen Zeitraum trainiert und darauf hingearbeitet, hat man diese erreicht? Also Leistung ist auch immer was mit, was erwarte ich von mir, was erwarten andere von mir?
Mhm.
Was ist deine Definition? So?
Ja, es gibt eine Definition. Und die ist nämlich total langweilig. Die bedeutet, dass Leistung das Verhältnis von Arbeit zur Zeit ist. Also ein Handwerker nimmt für seine Leistung 85, 65, was auch immer, Euro pro Stunde. Das ist Leistung. Wie viele Kalorien verbrenne ich, wenn ich eine halbe Stunde laufe? Das ist die Leistung. Ich habe nämlich noch ein anderes Wort hinten im Gepäck, das kramen wir aber gleich drauf. Das kommt nämlich on top drauf. Und wir müssen Leistung bringen, um natürlich ein Ziel zu erreichen. Um eine halbe Stunde zu laufen. Wir sitzen ja jetzt auf, wir bringen ja auch eine Leistung. Wir setzen uns hier hin, haben unsere Outfits an, haben uns Gedanken gemacht. Und das alles fließt praktisch in das Thema Leistung mit ein. Also im Endeffekt ist es ganz banal gesagt, das Verhältnis von Arbeit zur Zeit. Total unsexy und aber ist so. Ist halt so. Und wenn du jetzt zum Beispiel in der Pferdewelt bist, dann ist es ja so, dass einmal das Pferd was leistet. Nämlich, wie lange braucht es, um ein bestimmtes Manöver, wie auch immer, zu können oder einfach durchlässig zu werden, zu verstehen, wie gehen die Hilfen. Und dann hast du ja noch einen zweiten Leistungsgeber dabei, nämlich das ist der Reiter. So, und dann ist die Frage, wie viel bringt der denn da rein? Weil spannenderweise sind ja Pferde bei dir im Beritt, die leisten ja viel mehr Zeitarbeit, als wenn der Reiter dann kommt, sich da mal für eine halbe Stunde draufsetzt und sagt, dann gucken wir mal, wo wir jetzt stehen. Also ich sage ganz oft in diesem Bereich, und das gilt fürs ganze Leben, es wäre ja viel besser, wenn der Reiter parallel zum Pferd auch ausgebildet wird. Nämlich auch seine Leistung brächte, die adäquat zum Pferdeausbildung ist. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist natürlich, ich als Sportreiter, man kommt ja aus der Prüfung raus und weiß genau, habe ich eine gute Leistung erbracht, hat das Pferd eine gute Leistung erbracht, wer hat einen Fehler gemacht? Mhm. Also da kann man ja sehr schnell in die Analyse gehen. Und Leistung ist ja der Input von meiner Energie, meinem Körper, genau, meiner mentalen Leistung und das Gleiche vom Pferd.
Genau, der mentalen Arbeit, die du bringst als Reiter, aber auch der mentalen Arbeit oder der physischen Arbeit, die das Pferd bringt. Genau, so ist es, genau, im Verhältnis zu dem Zeit, die ich einsetze.
Oft geht mir die Analyse, warum hat das Pferd oder der Reiter die Leistung nicht erbracht, die wir erwartet haben.
Mhm.
Und das ist ja auch immer da die Frage, konnte das Pferd das überhaupt leisten? Klassiker, Pferdeausbildung, Jungpferde.
Mhm.
Vielleicht braucht das Pferd eine Wachstumspause. Das Pferd kann den Job gerade nicht leisten, weil es körperlich überfordert ist oder auch mental. Es gibt Pferde, die sind körperlich, stehen die ganz gut da, aber die sind noch totale Babys und können sich nicht konzentrieren. Und da muss ich dann meine Leistungsanforderungen runterschrauben, um dem Pferd die Zeit zu geben, sich so zu entwickeln, dass es die Leistung bringen kann. Und da sind wir gleich in der Analyse. Oder auch der Mensch, kann der die Leistung überhaupt in einer
Stunde? Kommt der gerade gestresst von der Arbeit? Also seid ihr gerade überhaupt bereit dazu innerlich, ja, sowohl physisch als auch mental dazu, eine Leistung zu bringen? Weil viele nutzen ja das Reiten dafür, um Ausgleich zu haben, was ja wunderschön ist. Ausgleich, innerer Frieden, ich bin im Hier und Jetzt, da gibt es ja ganz viele Wörter für. Aber am Ende des Tages müssen die eine Leistung bringen und das muss auch klar sein. Also die Frage ist, bin ich überhaupt dazu bereit, zu dem Zeitpunkt durch den stressigen Tag die Leistung zu bringen, etwas zu verbessern? Oder wäre es besser zu sagen, das ist fürs Leben genau fürs Reiten, setze ich mich jetzt einfach mal drauf und gehe ins Gelände?
Das ist auch die Erwartungshaltung. Habe ich heute die Erwartung, dass das Pferd und ich Leistung bringe und nicht an Manöver XY arbeite?
Mhm.
Oder merke ich, okay, mein Pferd ist zu frisch, ich bin überstresst, erstmal hänge ich es an die Longe. Und dann reite ich vielleicht heute locker meine Zirkel, die klappen gut, da haben wir beide ein positives Erlebnis. Also schaffe ich es auch schnell, diese Leistung vielleicht anzupassen, weil ich merke, es wird heute nicht funktionieren.
Mhm. Also ist im Endeffekt Leistung eine relative Sache?
Im Idealfall hört man hin und fühlt man hin, ob man diese Leistung erbringen kann und beißt sich nicht dran fest und geht einen Konflikt ein.
Mhm.
Menschlich wie mit Pferd. Und das ist, glaube ich, oft da sind wir bei der Erwartungshaltung. Falsche Erwartung, dann zu viel Druck, um Leistung zu bringen. Und dann gibt es halt einen Negativ-Twist und für alle wird es unangenehm.
Ja, und das kannst du ja genauso wieder auf Beziehungen zwischen Menschen überschlagen. Nämlich, wenn ich zum Beispiel eine Freundschaft pflege, bringe ich denn überhaupt meine Leistung da rein, um diese Freundschaft zu erhalten, zu fördern, zu entwickeln? Oder ist es so, dass ich, es gibt ja diese Freundschaften, das hatten wir übrigens auch, danke für den Hinweis. Ich glaube, ich hatte es noch gar nicht gepostet, das muss ich nochmal posten. Und zwar war das eine ganz tolle Zuschrift, die sagte, aber ist nicht Freundschaft beidseitig? Weil ich habe das Gefühl, meine Freundin kommt immer nur dann, wenn es ihr schlecht geht. Das heißt, sie zieht ja Energie. Und dann höre ich ewig nichts von ihr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hast du ja im Endeffekt gerade das Empfinden, dass da ein Störer drin ist. Also, dass da irgendwas ist, was die Balance nicht einhält. Also Leistung und Balance, auch ein ganz spannendes Thema, mal in Verbindung zu setzen. Und berechtigterweise, weil Freundschaft ist natürlich eine Waagschale. Da kann der Faktor Zeit mit reinspielen. Da kann aber auch eben der Faktor, was leiste ich für diese Freundschaft, damit sie wächst und gedeiht, mit reinkommen. Fand ich auch ganz spannend. Wirklich, da kriegen wir ganz tolle Zuschriften von euch. Und das war eine. Und die fand ich wirklich sehr, sehr spannend, weil das, glaube ich, vielen Menschen so geht. Du hattest, glaube ich, in der letzten Folge das auch gesagt, so, die sich mit euch verabreden wollten. Und wo du sagst, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann lasse ich dann los davon. Ne? Weil ich gebe ja rein und du bringst deine Leistung, du versuchst den Kontakt im Rahmen deiner Zeit, deiner Möglichkeiten. Aber wenn da nichts zurückkommt, dann sagst du natürlich auch irgendwann, nö.
Dann sind wir wieder bei Zeitfaktor. Mhm. Ne, dann investiere ich weniger Zeit und dann habe ich auch weniger Leistung investiert und erwarte dann vielleicht auch keine.
Mhm. Ist so. Ja, und ich finde, und das zweite Wort, was ich eben sagte, was ich so im Gepäck habe, und ich denke, viele Menschen denken an dieses Wort, erbringen aber gar nicht erst die Leistung, die Routinen, um dahin zu kommen, das ist nämlich Performance. Und Performance ist praktisch der Benefit, der erzeugt wird aus der Leistung, die ich bringe. Also ich habe einmal die Leistung, sprich Arbeit und Zeit, das Verhältnis. Und die Performance beschreibt nämlich dann das Plus, das Add-on, was am Endeffekt da rauskommt. Und das wäre auf einer Show oder im Training etwas hervorzubringen, was vorher nicht da war.
Ja, oder halt auf den Punkt, die Leistung abzurufen. Ne? Man hat eine Patternarbeit mit 5 verschiedenen Manövern, egal ob jetzt Trail, Raining, Ranch Riding. Und dann hat man es ja zu Hause geübt und geübt. Und auf dem Turnier hast du 3 Minuten Zeit, die Leistung abzurufen, die du zu Hause investierst.
Einmal alles Komprimierte, was sonst über einen langen Zeitraum.
Genau. Ne? Das ist auch wirklich auf den Punkt performen. Bei uns mit dem Faktor Pferd, der einem manchmal hilft und einem manchmal verlässt. Also manchmal war das Pferd abgelenkt. Ne, manchmal war das Pferd auch super und hat es schon super angeboten und super mitgemacht. Und der Reiter hätte vielleicht einen Fehler gemacht, aber das Pferd hat ihn gerettet. Also dieses auf den Punkt Leistung bringen ist natürlich die Performance. Und da haben wir als Profis natürlich auch noch so ein bisschen, dass die Leistung von uns erwartet wird vom Kunden.
Ja.
Das Pferd ist bei uns im Training. Das Pferd kann das theoretisch.
Aber also zum einen fordern die Leistung, dass ihr, sage ich mal, Vollberitt bedeutet, weiß nicht, was bei dir, ich sag mal 4-5 Mal die Woche reiten. Und dann bist du mal als krank als Trainer. Mhm. Das ist ja alles mit reingerechnet eigentlich, was ja in den Preis, denn jetzt eine Mischkalkulation. Genau. Aber das verstehen viele schon nicht. Und dann kommt, ja, aber es ist ja nur diese Woche nur 3-mal geritten worden. Und das kriege ich ja auch mit, sage ich mal, an Dingen, die um mich rum sind, wenn ich zum Beispiel auch einen Workshop gebe und die erwarten jetzt einen Beamer, eine Präsentation. Ja, wir kriegen ja auch die Präsentation. Dann sage ich, warum? Ihr seid mündige Bürger, schreibt mit. Aber in dieser Leistungserwartung, es gibt ja eine Leistungserwartung und auch eine Leistungsbereitschaft, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Leistungserwartung ist ganz oft mit drin, dass sie sagen, ja, habe ich doch jetzt erwartet, dass die Leistung erbracht wird, habe ich nie drüber gesprochen. Und da ist dann auch so eine Mischkalkulation im Reiten und dann darf man auch mal krank sein. Und dann kommen ganz schnell Irritationen raus, weil die Vorstellung von der Leistung, die gebracht wird, dann noch, also da ist schon, da differenziert, und dann passiert ja Folgendes, dann wollen die da drauf ja noch ihre Performance haben, sprich, wieso ist Bärst du denn jetzt nur die Bronzemedaille geholt und nicht die Goldmedaille im Reiten? Das heißt, da ist so eine Erwartung an Leistung und Performance dahinter, und da frage ich mich einmal, wo die so in der Art herkommt, und zum Zweiten, die wird ja vorher auch so nicht kommuniziert. Aber das ist halt emotional total gesteuert, ne? Wenn die auf einmal ihr Pferd da im vollen Ornat auf einer Show sehen, dann denken die so, jetzt muss das auch gewinnen.
Dann wünscht sich das ja jeder, ne?
Ja, ist ja auch, ja.
Aber da kann man natürlich durch offene Kommunikation gegenwirken, was man als junger Trainer lernen muss. Also ich hatte tatsächlich schon den Fall, ich habe ein Pferd mit auf die DM genommen für die Jungpferdeklassen und ich habe den Kunden vorab gesagt, das Pferd braucht seine Sternstunde, um in die Top 10 zu kommen.
Ja, das ist eine klare Aussage.
Ja, um die Erwartung runterzuschrauben. Genau. Also ich wollte so offen sein und denen sagen, es ist ein finanzieller großer Aufwand und ich kann nicht für ein gutes Outcome garantieren. Können wir nie. Aber ich kann es schon gut einschätzen. Top 5, Top 10, ne? Weil ich das Pferd ja die ganze Saison hatte. Und dann habe ich das ganz klar kommuniziert und dann haben die Kunden gesagt, okay, wir machen das. Ich hatte Glück, das Pferd hatte seine Sternstunde. Die Silbermedaille geholt. Aber andersrum.
Was wäre passiert, wenn?
Ne? Auch Kunden, denen sagst du das und dann sagen die, nee, dann soll der nicht mit auf die DM. Weil die sich Geld sparen. Aber das ist ja in Ordnung. Aber
das ist in Ordnung.
Also wenn man natürlich, da sollte man immer vorsichtig sein. Aber wenn man weiß, ein Pferd kann theoretisch hinter den Teppich laufen, das sind die ersten drei Plätze, dann sagt man mal besser nur, wenn der gut läuft, kann der die Top 5 laufen. Mhm. Um sich selber den Druck und die erwartete Leistung zu nehmen. Mhm. Auf der anderen Seite will man den Kunden motivieren, gib mir das Pferd mit der Chancen auf Teppich. Aber wenn die dieses Wort Teppich gehört haben und dann bist du nur Vierter oder Fünfter, ist schon wieder...
Naja, das hast du natürlich da reingesetzt.
Dann sind die enttäuscht von der Leistung, weil du das falsche Bild kriegst.
Ja, ja, natürlich.
Da muss man auch selber vernünftig sein. Wenn ich das ganze Jahr immer nur Top 5 reite und nicht viel gewonnen habe, dann kann ich nicht auf die DM gehen und sagen...
Nee. Ich werde Performance dann erwarten, ne? Genau. Nicht Performance erwarten. Die Leistung ist erbracht. Aber du kannst nicht, du kannst auf eine Performance hoffen, aber du kannst sie selten garantieren. Ne?
Ja, habe ich eine realistische Einschätzung zur Leistung? Das ist auch so eine Sache. Oder gerade je nach Bundesland, kennst du ja selber, ist ein Unterschied, ob man hier ein kleines regionales Turnier fährt und dann auf DM-Niveau. Also hier am regionalen Turnier, da gibt es vielleicht 5 Top-Leute, auf DM-Niveau gibt es 30 Top-Leute. Da ist die Konkurrenz ganz anders. Ne? Also nur weil du zu Hause im regionalen Bereich King Kong bist, brauchst du jetzt nicht denken, dass du auf der DM auch King Kong bist.
Ja, klar.
Aber das sind natürlich viele aus kleinen Landesverbänden, die sind da, die dominieren ihren Landesverband, ist vielleicht ein schwächerer, kleinerer.
Haben dann ihr Selbstbild entsprechend angelegt und haben dann die Erwartung, mit diesem Selbstbild gehen sie an andere. Ich kenne das, wenn ich in die Unternehmen gehe, je nachdem, welche Hierarchie ich eintrete. Ne? Also es gibt zum Beispiel, wenn ich teilweise die Aufträge kriege für Unternehmen, dann ist es manchmal so, dass das gesagt wird, mach mal, kann ich ganz schlecht mit umgehen. Weil ich nicht weiß, was ist das Ziel. Also entsprechend kann ich ja meine Workshops, meine Coachings nicht so anpassen, dass wir uns dem Ziel nähern. Ich habe ja keine Orientierung. Das heißt, dann mache ich halt mal. Und dann ist auch so, dass ich dann, wenn das Feedback dann kommt von den Leuten, wir haben ein positives Feedback bekommen, ist gut. Sag ich, aber was haben die denn gelernt? Uns ging es erstmal darum, gute Stimmung zu verbreiten. Sag ich, aber das hättet ihr mir vorher sagen müssen. Dann hätte ich noch ein paar Luftballons steigen lassen. Also ich finde es unglaublich wichtig, was das Thema Leistung angeht, das klar zu definieren. Und dann gibt es Unternehmen, da gehe ich rein, die haben eine ganz klare Erwartungshaltung, die kommunizieren die auch. Die sagen, pass auf, ich möchte beispielsweise, dass meine Führungsetage lernt, Menschen besser zu lesen, zu verstehen und dadurch eine bessere Performance hervorzubringen. Da setze ich natürlich schon ganz anders an. Deshalb ist es wichtig, wenn man über Leistung spricht, zu sagen, das hast du am Anfang gesagt, was ist denn das Ziel? Und die Leistung, die ich dann bringe, ist ja die Maßnahme, die ich anpasse, egal ob ich eine Freundschaft fördern will, ob ich ein Unternehmen entwickeln will, ob ich ein Pferd entwickeln will, ob ich ein Reiter-Pferd-Kombi entwickeln will, ob ich nur den Reiter entwickeln will oder mich, wo ich ja ein Fan bin, persönlich als Mensch auch entwickeln möchte, zu sagen, wo ist denn mein Ziel? Und viele Menschen da draußen, die sagen immer, ich will mich entwickeln. Wo drin? In welchem Bereich? Was ist dein Ziel? Also als ich meinen Burnout hatte, sagte meine Therapeutin zu mir, was ist denn dein Ziel? Da habe ich die angeguckt, so wie Kuh auf dem Eis und sagte, ich glaube, ich will unabhängig werden. Okay, ich will autark wieder agieren. Ich will nicht in diesem Beziehungsding mich so mitziehen zu lassen. Und dann hat sie aber auch die Maßnahmen angepasst. Das Erste, was ich machen musste, ist, mir ein eigenes Konto zu eröffnen, ohne meinen Mann zu fragen. Das hat mich verdammt viel Energie gekostet, weil ich der festen Überzeugung war, der lässt sich jetzt scheiden. Totaler Wahnsinn, also absoluter Blödsinn, wir sind 25 Jahre verheiratet, aber für mich war klar, das zerstört das System, was bisher funktioniert hat. Und das ist auch was das Thema Leistung, finde ich, beinhaltet ist, sich mal zu hinterfragen, bin ich dazu bereit, das bisherige System zu zerstören, zu boykottieren, um ein anderes System aufzubauen, was mich vielleicht zu einer besseren Leistung bringt. Das ist ja auch oft, also die Leute möchten dann Leistung, aber sind nicht dazu bereit, bei sich ihr System zu verändern, also zu sagen, ich habe es bisher so gemacht, da trenne ich mich jetzt von oder ich hau mal mit dem Hammer drauf, ist nicht mehr, ich baue jetzt daneben was Neues auf, was eben dann von über die Leistung diese Performance erzeugt.
Ja, also für mich ist ja auch Leistung, ist ja, wenn man sich neue Dinge erarbeitet. Und im Pferdetraining oder auch im Menschentraining kannst du ja Dinge nur erarbeiten, wenn du sie strukturierst, Vom Leichten zum Schweren.
Ja.
Wir haben ja diese riesen Treppe, da wollen wir hin. Oben ist das Endziel, dann gibt es Nahziele. Und die erste Stufe beinhaltet XYZ. Und deswegen muss ich ja eine Richtung wissen.
Wie, ne, damit brauchst du eine Orientierung.
Damit ich einzelne Teilschritte trainieren kann, vom Leichten zum Schweren. Ne? Zum Beispiel soll das Pferd angaloppieren lernen. Dann übe ich anders, wie wenn das Pferd traben lernen soll. Also da hast du vollkommen recht. Da muss die Ziele definieren. Und dann muss man klein, schrittig unterteilen, vom Leichten zum Schweren. Und wenn Stufe 1 geht, geht auf Stufe 2. Und wenn Stufe 2 geht, auf Stufe 3. Man kann aber nicht Stufe 1 machen und auf Stufe 5 springen.
Das ist auch was ganz, ganz viele Menschen völlig falsch in den Köpfen haben. Das merke ich auch. Die sehen immer nur diese großen Stufen. Mhm. Und die wertschätzen nicht die kleinen Schritte.
Die
also auch bei sich selber. Absolut. Also wenn ich jetzt an die Manöver beim Reiten denke, denke ich vor allen Dingen, das erste Thema, was mir im Kopf kommt, ist Durchlässigkeit. Mhm. Da braucht man gar nicht über den Spin. Wenn das besser wird, Durchlässigkeit, verbessert sich auch der Spin. Bam, bam, bam. Ist so. Und bei den Menschen ist es genauso. Die haben keine Geduld, oftmals zu sagen, dieser kleine Schritt ist da. Wir hatten bei der letzten Folge Anerkennung. Ich erkenne das an, dass ich diesen Schritt jetzt gegangen bin. Jetzt gehe ich den nächsten Schritt.
Ja.
Weil diese Sprünge, das funktioniert nicht. Man muss so viel Energie erzeugen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und man geht über wichtige kleine Learnings hinweg, finde ich. Wenn man nur an das Groß, 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 Groß denkt.
Genau, man überfordert sich und das Pferd dann oft. Mhm. Und dann hat man oft Negativerlebnisse, ist enttäuscht.
Mhm.
Und wenn die Basics nicht sitzen, kann man auch nicht schnell reagieren, wenn eine Kleinigkeit schiefläuft, weil man die Basics übersprungen hat. Also mit der Durchlässigkeit. Durchlässigkeit ist, dass das Pferd mir entspannt zuhört und ich den ganzen Körper und Geist des Pferdes
mir entgegenwölbt und sage, ich bin bei dir.
Und das ist ja bei allem so. Wenn der mir im Zirkel drückt, dann kann ich zirkeln irgendwie der Teufel, aber ich muss üben, dass er die Schulter hebt, damit dann der Wechsel gut springt. Solange die Schulter da im Weg ist, brauche ich auch gar nicht am Wechsel arbeiten. Mhm. Und das wollen ganz viele. Viele wollen immer diese großen, groben Schritte. Mhm. Das ist, glaube ich, wie auch bei der persönlichen Entwicklung. Ne? Also man muss zum Beispiel aufsteigen von der anderen Seite als Mensch. Steigt mal bitte bei eurem Pferd von der anderen Seite auf, was das für ein koordinativer Anspruch ist.
Ja, total.
Das zeigt, wie schwierig das ist und was für Bewegungsabläufe man lernen muss und verinnerlichen muss. Und wie komplex das auch mit dem Reiten ist, wirklich.
Mhm. Alleine schon, wenn du sagst, mit dem Aufsteigen, nehme ich jetzt wieder metaphorisch mal aufs Leben, denk mal positiv. Sag mal nicht, jetzt sage ich das nicht, sage, das ist gut und nicht, das ist nicht schlecht. Menschen, die in diesen Nichtsätzen drin sind, die programmieren ihr Gehirn ja komplett anders.
Falsches Bild.
Das heißt, das Gehirn versteht das nicht und es speichert ab, das ist schlecht. Prüft eure Kommunikation mit euch selber. Und das sind kleine Schrittchen, die aber unglaublich viel Energie kosten, weil sie ja noch nicht angelegt sind. Sei es im Reiten, sei es in der Kommunikation, sei es in meinem Verhalten. Wir hatten beim letzten Mal, schau doch mal einem Menschen ins Gesicht und lächel ihn doch mal an. Wenn du das nie tust, fühlt sich das an, wie von der anderen Seite aufsteigen. Das ist, oder wenn ich alleine schon, das ist ja wie aufsteigen, schreib mal mit links. Also theoretisch ist das machbar, wenn man es übt irgendwann, aber wir tun es nicht, weil wir dann auf rechts oder Linkshänder auf links oder es gibt auch Menschen, die können beides. Aber das Gehirn ist in dem Moment so gestresst und angestrengt. Und das sind Dinge, da wo es stressig wird, sind manchmal auch kleine Schätze verborgen. Und dann muss man gut in sich selber gehen und sagen, okay, damit ich diese Leistung jetzt bringe, vielleicht wäre es wichtig, diesem Stress jetzt auch mal zu begegnen und zu sagen, ich mache jetzt mal kleine Schrittchen, dosiere mir diesen Stress. Und ich merke mit jedem Schritt, dass der Stress sich abbaut. Ne? Also man sollte nicht jetzt, sage ich mal, sich überstressen im Sinne von, ich will das wirklich nicht und das ist nicht mein Weg. Auf gar keinen Fall. Dennoch gibt es Sachen, weil Leistung ist natürlich auch ein Stress. Also Leistung ist ein Reiz, der auf uns einwirkt, den wir tun müssen, um den nächsten Step zu machen. Aber da sind die kleinen Schritte total wichtig. Ich merke es im Bodybuilding, ich habe ja meinen Trainingsplan, Ernährungsplan und ich schreibe mir bei jedem Training auf, wie viel Wiederholung ich gemacht habe, mit welchem Gewicht.
Ja.
Und letzte Woche, zum Beispiel gestern habe ich ach, in kleinen, also sprich obere Brust, gedrückt und ich konnte sehen, und das ist das Tolle, wenn du wirklich einen Plan hast, der deine Leistung abbildet, nämlich messbar macht, dass ich letzte Woche eine Wiederholung weniger hatte. Das heißt, ich sehe, ich konnte eine Wiederholung mehr machen. Kleiner Schritt. Wir haben überlegt, was ich 10 machen soll. Ist ne, ein Zehntel. Ich weiß aber dadurch, dass es messbar ist, mein Muskel ist gewachsen, weil sonst könnte er das nicht. Und da wäre für mich vielleicht die Frage mal in deine Pferdewelt hinein. Gibt es das auch für dich, dass du so einen Plan hast, wo du sagst, da ist eine Struktur drin und du siehst, jetzt ist der Schritt erfolgt und jetzt kannst du zum nächsten Schritt übergehen?
Ja, ganz simpel zum Beispiel. Wir haben ein Jungpferd, das soll die Hinterhandwendung lernen.
Ja.
Dann gehen wir machen wir, also leiten wir das ein, Zügeldreieck, äußerer Schenkel. Und dann geht zum Beispiel ein Jungpferd rückwärts oder nach vorne.
Ja, versucht sich hier mit der Energie zu dem Stress ja auch zu entziehen.
Weil sie den seitwärts tragenden Schenkel noch nicht verstanden haben. Und dann klopfe ich so lange, bis das einen Schritt rübergegangen ist, obwohl es nicht gekreuzt hat. Aber sagen wir mal, es bietet vorwärts an, dann halte ich es, gehe vielleicht so einen Schritt zurück, höre aber nicht auf, wenn ich zurückgegangen bin, sondern klopft so lange, bis der ein Schritt rüber ist und dann kriegt ihr eine Pause. Und wenn das klappt, ohne vorwärtslaufen, dann fordere ich, dass der einmal kreuzt.
Kreuz.
Das heißt, der kreuzt unterkreuzt zweimal, das ignoriere ich.
Aber die Richtung ist die richtige.
Genau, und die Richtung ist richtige, deswegen ignoriere ich das einfach. Und wenn er überkreuzt, kriegt er eine Pause. Und wenn einmal überkreuzen klappt, mache ich zweimal.
Mach zweimal überkreuzen, aber nicht zehnmal direkt.
Genau. Ja? Das ist, ne, und das ist ja bei allem so. Und es ist die Wiederholung. Das Pferd kriegt immer kurz eine Pause. Einmal durchatmen, Druck rausnehmen, positives Feedback. Und dann wird das gleich wiederholt. Ich trappe nicht eine Runde zwischendurch, weil dann ist das eine komplett neue Übung vom Mindset. Dann ist, also gerade wenn ich das 3-4 Mal mache, dann versteht das Pferd so lange, ach, das will sie von mir. Dann sind die vom Mindset, dann kriegt das Pferd das Bild, was ich im Bild
mache. Verstehe.
Ne? Viele machen das einmal und machen dann was ganz anderes und machen es später nochmal. Und dann ist, kommt
das ist aber für ein Jungpferd, da sind ja die Strukturen im Gehirn ja gar nicht angelegt. Wenn ich ein reiferes Pferd habe, zum Beispiel, ich sag mal, meine Lotte nehme, ne? Und ich, die kann ja Spin Bee, die ist ja im USS und Dunne, die kann das einfach. Und die ist fauler, dann gehe ich in den Trab und sage, hier, pass auf, du willst da nicht arbeiten, dann arbeiten wir jetzt hier, weil der Spin ist ja toll.
Genau.
So machen aktivier wir es halt, genau, aktivier sie halt. Aber das kann man natürlich bei einem Jungpferd oder auch bei einem Menschen, der noch an den Anfängen steht, gar nicht so machen. Also meine Azubis im Unternehmen, die schmeißen wir zwar voll in die Projekte rein, aber da ist natürlich unsere Erwartungshaltung eine viel kleinere, also kleiner, nicht geringer, im Sinne von, was er leisten kann. Weil wir wissen, da oben ist noch so viel los und macht sich vielleicht auch im Kopf, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das, dann bin ich auch Mutmacher. Mhm. Also wir als Chefs sind dann auch natürlich die, die Mut machen, bist du ja im Sattel auch, zu sagen, hey, probier's doch. Und darüber bildet sich dann ein Selbstbewusstsein bei dem Menschen, mit dem er dann wieder den nächsten Step machen kann und vielleicht auch Lust bekommt, den nächsten Step zu machen. Ne? Also ich habe ein Beispiel im Unternehmen, also einmal hier, hallo Diego, du bist eins der Beispiele. Wir haben viele Beispiele, aber wer auch ein Beispiel ist, die Anne, die beim letzten Mal hier die Kamera gehalten hat, die ist gekommen, um Buchhaltung zu machen. Die rockt mittlerweile das Online-Marketing. Am Anfang war das wirklich bei ihr auch, oh Gott, was soll ich da tun? Und mittlerweile hat die so eine Lust dazu, weil die weiß, und das ist vielleicht auch ähnlich im Reiten, wir würden ihr nie was geben, was wir ihr nicht zutrauen.
Also ihr macht sie selbst bewusst und sie bekommt Anerkennung.
Über die Erfahrung. Über die Erfahrung kriegt den Support. Und das ist was, wo ich der Meinung bin, das müssten sich die Menschen aber auch selber lernen, anzueignen, zu sagen, wie kann ich mich denn selber supporten? Brauche ich Hilfe? Ne? Sag mal, ich habe Halsschmerzen, wie kann ich mich supporten? Einmal, ich kann erstmal mit eigenen Mitteln probieren, irgendwann merke ich, wird schlimmer, ich gehe zum Arzt. Oder ich gebe mehr Ruhe. Und dieses Supporten, um einfach meine Leistung bringen zu können und auch zu verstehen, ich kann sie gerade vielleicht mal nicht bringen, die Leistung. Dieses Self-Care, würde ich es mal nennen, finde ich ultimativ wichtig. Und bei den Pferden ist es ja eher so, dass du sagst, du bist da der Caregiver, zu sagen, okay, jetzt hat es was geleistet, jetzt gebe ich ihm halt wieder die Ruhe, um dann irgendwann zu sagen, jetzt sind die Batterien aufgeladen, die Leistung ist wieder, sie hat mit seinen Kumpels gespielt, wie auch immer, der Kopf ist frei, jetzt gehe ich halt in die nächste Leistungsstufe rein. Und wenn es die zweite Schritt ist,
ja, aber da muss man mal kurz zurück zum Spin, weil bitte, das ist ja für ein Jungpferd. Punkt 1 muss es lernen, Zügeldreieck öffnen, Schenkel rübertreiben. Er muss die Hilfen verstehen. Was will die da oben von mir?
Was sehr komplex ist.
Genau. Also ich soll nur vorne rum, nicht hinten rum, nicht vorwärts, nicht rückwärts. Das ist vorwärts, rückwärts können die in der Regel, aber dann fängt man an, einzelne Körperteile zu bewegen. Und dann müssen sie auch dieses Bewegungsgefühl lernen. Also die müssen es verstehen. Und dann müssen wir es aber auch koordinativ mit dem Überkreuzen hinkriegen. Und da weißt du selber vom Renningstall, es gibt Pferde, denen fällt das total leicht.
Haben wir gerade wieder jemanden da, ein Jungpferd. Es gibt
Pferde, die tun sich total schwer. Oder ich sitze auf einem Pferd, das macht das in die eine Richtung super. Und ich mache dann immer die eine Richtung ein paar Mal, reite vorwärts, mache dann die andere Richtung. Ich tausche eben nicht den Schenkel, um das Pferd nicht zu verwirren. Und in die eine Richtung klappt das gar nicht. Und dann muss ich suchen, ist es im Wachstum, passt der Sattel, ne? Und dann kann aber auch sein, dass ich sage, in die eine Richtung, wenn ich das alles abgeklärt habe, reicht mir ein Schritt und in die andere mache ich schon drauf. Aber das ist alles mein Job. Versteht das Pferd meine Hilfen und kann es das koordinativ umsetzen? Und das sind ja echt nochmal ganz zwei verschiedene Faktoren.
Komplett. Komplett. Ist bei Menschen genauso. Also bei den Menschen ist es ganz genauso. Wir haben ja auch rechte und linke Gehirnhälfte. Und bei uns sind die ja vernetzt. Ich glaube, bei den Pferden sind sie nicht vernetzt. Die haben deshalb gesehen, die Gefahren auf der Seite, wenn du dich umdrehst, sehen sie wieder eine Gefahr, weil sie diese Vernetzung nicht herstellen. Aber bei den Menschen gibt es auch Sachen, das sind Talente, das sind Begabungen, in denen sie ganz schnell die Leistung bringen können, die einfach sehr, das geht uns so von der Hand, sagen wir dann immer. Und dann gibt es Sachen, die müssen in die Routinen reinkommen, weil sie neu sind und weil wir sie routiniert erstmal lernen müssen. Und das Spannende ist, dass unsere Gehirne, und da weiß ich zu wenig von dem Pferdegehirn leider, wir haben ja bestimmte Bereiche, Areale im Gehirn und wir haben das sogenannte prozedurale Gedächtnis. Und da wird alles abgelegt, was uns so oft im Leben schon begegnet ist, sag mal, Wäsche aufhängen. Du musst nicht mehr überlegen, wo drücke ich, um die Klammer zu öffnen, wo hake ich ein, wie mache ich das? Die einen mehr, die anderen weniger. Aber
Automatismen.
Genau, die öfter Menschen. So, das sind die Automatismen, die landen dann im prozeduralen Gedächtnis. Das sind die Dinge, wie wir immer sagen, wenn du nachts aufstehst, musst du im Schlaf können. So, dazu braucht es aber extrem viele Wiederholungen. Also 67 mal mindestens. Ja, so. Und dann gibt es wieder diese Dinge, die uns plötzlich neu erscheinen. Und die haben wir dann in unserem logischen Denken, unserem Frontalkortex drin. Und die müssen wir wirklich durchdenken. Und dann wieder routiniert man, damit sie in die Areale des prozeduralen Gedächtnisses kommen. Und da überschätzen sich Menschen ganz oft. Die meinen dann, sie können was. Also mein Sohn war der Held da drin, in der Kindheit einmal was zu machen, zu sagen, kann ich jetzt? Und ich sagte, nein. Du hast es einmal, ist es gelungen. Das heißt aber nicht, dass du es jetzt kannst. Ja, so. Und diese Routine, sich selber auch anzulegen in der Kommunikation, kommuniziere ich positiv oder kommuniziere ich negativ, sage ich zu viel nicht, tatsächlich und genau, ich könnte es ja alle erschlagen momentan, sorry Leute, prüft mal, wie oft ihr tatsächlich oder genau in eurer Sprache sagt, sind Füllwörter, braucht kein Mensch, machen überhaupt keinen Sinn, nehmen nur Raum für Wörter oder Pausen, die viel wichtiger wären. Verhalte ich mich richtig, sitze ich meinem Gegenüber zum Beispiel zugeneigt zu, oder sage ich, erzähl mal. Ja, also das sind Sachen, für mich ist das normal, weil ich das gelernt habe und weil ich es wiederholt habe. Und da kommt der Faktor Geduld rein. Die Menschen sind viel zu schnell von den Themen weg, die sie erstmal prozedural lernen sollten, damit es ihnen leichter fällt, die wichtigen Themen, weil die neuen sind ja spannender.
Ist ja langweilig
gefühlt. Ist langweilig, genau, die sind spannender. Also beschäftige ich mich jetzt lieber mit den Dingen, die Bock machen, als mit den Dingen, die vielleicht nicht so sexy sind, die mich aber viel weiterbringen würden, wenn ich sie mal in die Routine bringen würde.
Ja, ich meine, guck dir die Fußballer an. Die schießen nicht den ganzen Tag aufs Tor. Nee. Die alles machen an Übungen. Ja. Hier dribbeln und rum und Fitnessstudio und den Übungen und Hopsala-Lauf, ne? Und so. Also das ist ja wirklich so vielseitig, dass sich so Bewegungsmuster festigen. Ne? Das ist ja so. Also auch da nicht nur steigt mal von der anderen Seite auf, putzt euch mal mit der anderen Hand die Zähne.
Das ist ja, reicht ja schon.
Genau, so simple Sachen, ne? Trinkt mal mit der anderen Hand den Kaffee, wie unkoordiniert. Und auch wenn ein schlechtes Gefühl macht, man hat ja gar kein Gefühl.
Nee, man hat kein Gefühl dazu, der Kopf, der rattert da vorne, genau. Der Ratio, der rattert, wie mache ich das jetzt am besten? Und das ist dann das, was auch anstrengend ist. Also Leistung ist, wie gesagt, Arbeitszeit. Wir definieren das umgangssprachlich noch ein bisschen anders, was auch völlig in Ordnung ist. Am Ende des Tages ist es aber so, dass Leistung Wiederholung braucht. Und das Können braucht Wiederholung. Ist so wichtig. Und das Können, auf das Können, was wir heute können, können wir aufbauen für das Können von morgen. Ne? Und dafür braucht es halt diese Wiederholungen. Und das ist halt echt unsexy für viele. Ne? Mhm. Gerade in der heutigen Zeit. Ich meine, ich weiß nicht, wie du es empfindest. Ich habe das Gefühl, dass Menschen immer weniger leistungsbereit sind. Die wollen es immer angenehmer haben. Ich sag jetzt mal, wenn bei dir 4 Tage Woche bei vollem Lohnausgleich im Betrieb wäre, hättest du ein Problem. Ja, es ist ein total tolles System, was aus Ländern kommt, wo die Struktur ganz anders ist, weil Deutschland. Und plötzlich meint jeder, so, ich arbeite jetzt nur noch 4 Tage die Woche, aber ich mache, sage ich mal, meine Leistung, sprich Arbeitszeit für 4 Tage die Woche. Aber da sage ich, was ist mit der Performance? Kriege ich am Ende der Woche das Gleiche, als wenn du 5 Tage arbeitest? Dann ist fein für mich. Ja, aber es ist nicht fein, wenn nachher da eine Lücke entsteht. Das kann ja kein Unternehmen bewältigen. Das geht ja nicht so. Und ich finde, diese Haltung ist halt immer mehr da. Ja, Work-Life-Balance ist immens wichtig, soll auch da sein. Gar keine Frage. Ich bin ein totaler Freiheitsfan. Am Ende des Tages ist aber immer die Frage, was bringe ich denn in ein gemeinschaftliches Projekt, sei es Pferdreiter, sei es Freundschaft, sei es Job, ein, damit am Ende die Performance stimmt. Und das klafft, finde ich, mittlerweile extrem weit auseinander.
Ja, ich habe das zum Beispiel auf Kursen. Auf Kursen habe ich oft keine Themen. Und dann frage ich die Leute, an was wollt ihr arbeiten? Und da kommen wir auch hin, aber ich fange mit den Basics an.
Ja.
Egal, ob es da Lisi Müller ist, die Freizeitreiterin ist und ihr Pony-Mix nicht richtig angaloppiert? Oder ob da jemand ist, der LK1-Niveau auf DM reitet. Der reitet es natürlich einhändig und im Galopp und so. Ich kann das differenzieren.
Aber da ist ja auch schon viel mehr im prozeduralen Gedächtnis angelegt. Das heißt, das ist für viele Dinge sind ja dann schon gesetzt. Also wirklich gesetzt.
Genau. Ne, so. Aber man kann Stufen nicht überspringen. Man muss sich das erarbeiten. Und gerade ich in meinem Job, jeder Pferdetrainer kennt es, wir machen es ja aus Überzeugung. Wir machen es nicht fürs Geld. Ich kann gut davon leben. Werde dafür bezahlt, tolle Pferde zu reiten. Aber wenn ich es aus Geld gucken würde, hätte ich studiert und hätte irgendwas Vernünftiges gemacht. Ne? Und da sind wir aber bei der Leistung, was erwartet der Kunde von uns? Und das ist ja jeder anders. Also ich persönlich bin ja ein Trainer, der sehr viel Ausgleichstraining macht. Das heißt, die ausreiten, ich lasse die flitzen, ja, ich mache Stangen.
Sehe ich auch bei dir.
Aber das wissen meine Kunden. Das wäre natürlich jetzt schlecht, wenn ich einen Kunden hätte, der sagt, Linda, du musst 5-mal die Woche in der Halle Kreise drehen. Ist nicht mein System, aber muss drüber gesprochen werden. Wenn ich so einen Kunden bekomme, dann ist er natürlich enttäuscht von meiner Leistung. Auf der anderen Seite finde ich das, ich baue die Pferde ganzheitlich auf, gerade den jungen Pferden, Berg hoch, Berg runter. Und die laufen dann trotzdem in der Halle besser, obwohl ich die letzten 2 Tage gar nicht in der Halle war. Da muss man auch ein bisschen an das Können des Trainers vertrauen, der Leistung vertrauen, die er erbringt und Zeit und Druck rausnehmen.
Und vielleicht mal seine eigene Erwartungshaltung hinterfragen, ob es wirklich sinnvoll ist, weil ich kein Experte bin, zu sagen, ich will jetzt das Pferd jeden Tag in der Halle haben. Ja, ich meine, da kommt der beste Output. Nein, du bist kein Experte. Jetzt bleib mal auf dem Boden. Guck nur, ob das System das ist, was du am Pferd halt haben willst. Bei uns im Stall auch. Manu und Eli reiten immer ins Gelände mit den Pferden. Die üben mal teilweise Galoppwechsel da, weil die endlich mal frei laufen können. Ne? Wir sind ja auch Gott sei Dank direkt da im Grün. Viele haben das nicht auf ihrer Anlage. Ne? Wir haben das große Glück. Und dieser Ausgleich ist immens wichtig. Ich finde, bei den Menschen generell heutzutage ist es so, dass sie auch sich oft mitziehen lassen und dann von sich oftmals das Gleiche erwarten dann von anderen. Der ist ja so toll, also muss ich jetzt auch toll sein. Also wenn ich jetzt auf Instagram sehe, diese ganzen Speaker und so, da die pfeifen es ja von den Dächern, jeder muss besonders sein. Nee, seid nicht alle besonders. Seid ihr nicht. Seid froh, weil besonders sein ist anstrengend. Besonders sein ist wirklich, wirklich Leistungserbringer hoch 10 und die Normalos, die brauchen wir, damit das System läuft. Wir brauchen normale Menschen, wir brauchen jeder Herde. Wir brauchen nicht die, die toll sind. Wir brauchen einen Großteil, die ihren Job machen. Die einfach sagen, ich mache meinen Job und ich mache ihn. Und danach gehe ich in mein Leben. Das ist immens wichtig. Aber prüft mal, macht ihr euren Job überhaupt richtig? Also euren Lebensjob. Ich hatte jetzt, wo ich vor kurzem bei Erfolg hoch X war, das hatte ich auch beim letzten Mal, glaube ich, erzählt, da ist ein Mensch, der hat dann von Seelenorten gesprochen. Und der sagte, wir haben alle die Aufgabe, kann man jetzt mitgehen oder nicht, ne, ist sehr, sehr, sehr philosophisch. Wir haben alle die Aufgabe, unseren Seelenauftrag, unseren Seelenort zu finden. Und er sagte, man fühlt das. Ich habe das damit Bestimmung für mich so bezeichnet. Und viele laufen ja gar nicht in ihrer Welt. Die laufen ja nur in der Welt der anderen nach, weil die wollen besonders sein. Also will ich auch besonders sein. Also will ich 5 Rolex am Arm haben, weil die Baulig-Brüder das ja so propagieren. Aber ob das gute Menschen sind oder nicht, ist ja mal, sei mal dahingestellt. Und ich bin da echt ein Fan. Ich halte echt die Fahne für Normalität. Und das sind die Basics. Zu sagen, sei doch mal normal, mach doch mal die Basics erstmal. Entspann dich doch mal in den Basics. Wiederhol es einfach 67 Mal. Als ich damals Profitänzerin war, wir haben jedes Training, und das haben die Weltmeister auch gemacht, jedes Training mit den sogenannten Rumba-Walks angefangen. Das sind die Gehschritte, die ihr bei Let's Dance sieht, wenn eine Rumba-Tänzerin geht. Jedes Mal, wir haben geprüft, sind unsere Blöcke übereinander, sind die Fußführung korrekt, sind die Knie gestreckt dann immer, habe ich da meine richtige Beugung. Und erst wenn ich das Gefühl in mir drin habe, bin ich an die komplexeren Themen rangegangen.
Ja, aber dann warst du aufgewärmt und fokussiert, ne?
Ja, und ich war vor allen Dingen aufgewärmt, das ist ja auch spannend. Seid ihr überhaupt warm dafür, ne?
Genau, seid ihr überhaupt ready?
Seid ihr ready?
Komme ich gerade gestresst aus der Arbeit und springe auf mein Pferd und wundere mich, dass es nicht klappt, sondern gehe ich erstmal eine Runde und führe das eine Runde um den Hof oder reite am langen Zügel eine Runde um den Hof. Und überleg mir das in Ruhe. Oder auch da im Training, ich übe was, dann pariere ich durch. Und dann mache ich das vielleicht im Trab und dann pariere ich durch. Und ich überlege mir immer was. Dann mache ich es vom Leichten zum Schweren, also einen Schritt im Trab und im Galopp, auf beiden Händen. Und dann überlege ich mir was Neues. Ne? Also, und dann merke ich aber, okay, boah, heute hakt echt der Trab und das ist jetzt besser geworden. Deswegen lassen wir den Galopp heute.
Genau.
Da auch mal hinführen, was tut mir und dem Pferd jetzt gut? Wie haben wir denn ein kleines Erfolgserlebnis? Ne? Wo das vielleicht gestern im Galopp gut geklappt hat, aber heute klappt es schon im Trab nicht, dann gehe ich gar nicht an die schwerere Nummer und bin dann frustriert an dem Tag. Ne? Also,
was glaubst du denn, wie viele Menschen in sich erkennen, dass was geklappt hat, generell? Wie viel Prozent?
Also,
ich habe da keinen Wert. Ich frage jetzt persönlich.
Ich glaube vor allem, dass wenige dem Pferd das anerkennen, dass es geklappt hat. Die machen es sofort gleich wieder, anstatt dem Pferd mal eine Pause am langen Zügel zu geben. Ich glaube leider, dass viele Reiter auf ihr Pferd reagieren, anstatt zu agieren. Deswegen habe ich einen Appell, reitet noch einen Schritt am langen Zügel, überlegt euch, was ihr machen wollt, macht das im Schritttrab, eventuell im Galopp, beide Hände, pariert durch, zwischen den Sachen, um Pause zu machen und macht dann eine neue Übung. Ich glaube, viele sind nicht fokussiert genug, wenn sie allein reiten, sondern die sagen quasi dem Pferd, die Volte war scheiße, aber die sagen nicht so, bei der Volte ist mir jetzt aber wichtig, dass das Pferd sich besser stellt und biegt.
Was ja mir jetzt gerade als Coach sagt, und das sehe ich wirklich so, dass viele Menschen auch gar nicht mit sich alleine klarkommen. Also
ja,
ich finde,
Konzentration im Fokus. Ne?
Es gibt wenig Menschen, die sich mal hinsetzen, ganz für sich alleine, ohne Handy, ohne alles, mal auf eine Couch setzen, vielleicht mal ein Journal nehmen, sich in die Hand und dann mal niederschreiben zum Beispiel. Oder sich Gedanken, man müsste es ja, können es ja auch im Kopf niederschreiben. Ich habe selber auch keinen Journal, aber ich, die sich mal hinsetzen und sagen so, ich bringe jetzt mal Me-Time hier rein, mit mir selber zur Selbstreflexion, um zu sagen, leiste ich denn selber in meinem Leben für mich das, was ich leisten muss, um zufrieden zu sein? Müsste ich vielleicht mehr an meinen auch menschlichen Basics arbeiten, an Mitgefühl, an Empathie, an Verständnis, an Interesse,
An Pausen.
An Pausen, ja, eins unserer Lieblingsthemen, ne? Macht Pausen. Leisten die das denn überhaupt mit sich selber? Und ich bezweifle das mal stark. Also wenn ich allein in Urlaub fahre und erzähle das jemandem, wie kannst du allein in Urlaub fahren? Ja, ganz einfach. Ich nehme meinen Koffer, ich buche meinen Flug und dann geht's ab nach Fuerte. Und dann bin ich da. Ja, was sagt dein Mann dazu? Und dann sage ich leider sehr hart für die Menschen, das ist mir dann egal. Weil ich das für mich brauche, um mich zu entwickeln. Ich habe den Partner an meiner Seite, dem ich erklärt habe, warum ich das brauche und der ein echtes Interesse daran hat, dass es mir gut geht und der dann sagt, ja, dann bring die 2 Wochen, verbring die allein auf eine gute Zeit. Ich gehe dann in den Kontakt, wann ich es möchte, aber ich arbeite halt mit und an mir selber und das ertragen ganz viele Menschen nicht, es den Gedanken, sich selber zu gönnen, geschweige denn es auszuleben. Ich habe einen Bekannten, der war jetzt auch auf Fuerte in unserer Ferienwohnung und der sagte, der war noch nie allein in Urlaub, ist ein Kerl, so ein richtiger Biker-Typ. Er sagte, ich habe wirklich Angst davor gehabt, weil ich dachte, was passiert da mit mir? Und sagte, ich habe mich so frei gefühlt. Und das ist das, was ich finde, was viele, viele Menschen mehr erforschen sollten mal in sich, wenn sie mit sich alleine sind, sind sie einsam oder sind sie erfüllt und sagen, hey, jetzt denke ich mal an mich und ich spüre gerade, mir fehlt dieses und jenes, weil darüber kann man natürlich auch Partnerschaften dann wieder entwickeln. Sei es im Sport, sei es im Reiten, sei es mit Freunden. Ich finde, daran mangelt es auch extrem, dass Menschen gut mit sich alleine sein können, um da ihren Kraftort zu schöpfen, um dann wieder Leistung zu bringen zu können in der Familie, in der Partnerschaft. Aber man muss auch in der Lage sein, ist meine absolute Überzeugung, mit sich selber gut zu sein und eigentlich sich selbst als besten Freund zu haben, damit man dann in der Lage ist, aus dieser Ruhe heraus, aus dieser sozialen Pause heraus, wieder die Leistung, die Kraft zu haben, um Leistung für die soziale Interaktion zu bringen.
Ja, ich finde, also Urlaub ist, wenn man keine Leistung bringen muss, keine Termine. Das ist Urlaub, ne? Und auch da, mein Mann und ich, wir machen dann gerne mal Urlaub, weil ich ja quasi keine Wochenenden haben zusammen. Aber auch da, dann sagt der, ich gehe jetzt mal schwimmen. Und ich sage, ich bin auf
hier alleine.
Ja, ich bin müde. Ich gehe einfach mal 3 Stunden aufs Hotelzimmer und schlafe eine Runde. Und das finde ich eigentlich das Schöne. Aber Fakt ist, kannst du alleine sein. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Weil wenn du das nicht kannst, ist auch schon wieder schwierig. Aber ich finde, im Urlaub muss das Wort müssen gestrichen werden.
Ja.
Du musst gar nichts.
Kannst du ja eigentlich im ganzen Leben, ne, streichen. Ich meine, du musst hin oder zur Arbeit gehen, du hast einen Vertrag und so.
Aber immer dieses
aber weitestgehend, ich muss, sollte man gut hinterfragen.
Man muss gar nichts.
Ja, man muss, ja genau, sperren musste. Und auf Toilette gehen musste, ohne Essen. Also ich habe das ganz gerne, wenn ich in meinen Seminaren bin oder auch Menschen einzeln coache, dann ist es so, dass ich dann sagen, ja, ich muss das und das. Dann sage ich, ersetz doch mal bitte, ich muss durch, ich kann oder ich will. Mach mal, ich will draus. Dann ist ja schon die erste Irritation da. Sagt man das? Darf man das sagen? Ja, natürlich darfst du das sagen. Ich will das jetzt so und so. Weil ich muss, entsteht ja aus einer Abhängigkeit. Ich muss das erfüllen, weil sonst hängt die Beziehung schief oder meine Freundschaft funktioniert nicht. Aber will ich das denn überhaupt so, um wieder bei mir selber anzukommen? Ich will jetzt 3 Stunden aufs Zimmer gehen. Das ist doch völlig legitim. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Step in sich selber mal macht, zu sagen, ich streiche jetzt, ich muss aus meinem Plan. Mein Sohn mit 4 Jahren gesagt, Mama, du musst nicht, du willst. Er hat recht. Ich wollte da was. Ich wollte diese Mail schreiben. Ich habe aber gesagt, ich muss. Und in dem Moment treibe ich mich ja in etwas rein, was ich nicht will. Das heißt, das blockiert, wir hatten das auch, das ist blockiert. Wenn ich sage, ich will, dann habe ich ja einen Motor, der mich dahin führt, also Motivation. Und Und an dem Punkt scheitert es schon bei vielen Menschen. Deshalb meine Einladung für jeden, ersetzt man, ich muss durch, ich will. Und euch wird sehr viel klar werden, was ihr wirklich wollt und wovon ihr eigentlich in, oder wo ihr eigentlich in den Erwartungen anderer Menschen hängt. Deshalb, dass ihr als Paar das so könnt, finde ich, ist ganz wertvoll.
Ich sage immer ganz lieb, möchtest du den Ofen an? So einfach. Möchtest du? Dann kein Muss. Nein, nein. Und das hört sich so ein bisschen nett an. Und dann sagt er auch leider manchmal nein. Aber es ist besser wie, kannst du jetzt bitte den Ofen anmachen, ne? Oder du musst jetzt.
Ja, ja, genau. Mach den Ofen an. Mach den Ofen an, ja, ja.
Also deswegen, ich stelle es immer wie eine Frage. Ne, echt, ist es eine Aufforderung, aber es hört sich mit Sass an.
Sehr schön, sehr schön. Ja gut, ist ja auch immer die Frage, gibt ja dieses Vier-Ohren-Prinzip nach von Tun, mit welchem Ohr man hört. Ja, das ist ja auch sowas, wodurch bringe ich Leistung. Das erste gibt es ja das Sachohr. Beispielsweise der Ofen ist aus, ja. Wenn der Satz, der Ofen ist aus, ist, du sagst in den Raum rein, wo dein Mann ist, der Ofen ist aus. So, dann sagt ein Mann, der mit dem Sachohr hört, stimmt, der Ofen ist aus. So, das birgt grundsätzlich erstmal keine Emotionen. Dann gibt es das Appellohr, dann springt er schon los und schmeißt da Holz rein. Ne, das, dieses, der, viele so die Menschen, die zum Beispiel in der Bundeswehr oder so, die sind halt ganz schnell in der Erfüllung des Appells. Also sie sehen einen Appell in Dingen. Manchmal will man das gar nicht, dass der losrennt und das Holz macht, was man vielleicht selber gerne macht. Dann gibt es das Beziehungsohr, also in welcher Beziehung steht ihr, sorgt er eigentlich immer dafür, dass zwischen euch, wenn du nach Hause kommst, der Kamin auch vorgewärmt ist. Da sind schon mehr Emotionen wieder drin, ne? Weil, wieso hat er das jetzt nicht gemacht? Hat er mich nicht lieb? Also nicht bei dir jetzt, aber du weißt, was ich meine. Ne? Wieso macht denn der das jetzt nicht? Ja, wahrscheinlich hört er mit dem Sachohr und du mit deinem Beziehungsstimme gerade. Und das dritte ist Selbstoffenbarung. Das ist das Ohr, was dann sagt, oh Gott, ja, ich schussel, ich habe mal wieder vergessen, den Kamin anzuheizen. Ich bin schuld. So. Und da ist es auch wichtig, mal so reinzuhorchen, im Sinne der Leistungserbringung, mit welchem Ohr höre ich denn überhaupt? Ne? Bin ich vielleicht der, der ständig auf diesen Beziehungsebene springt, der andere will das aber gar nicht, schon sind Konflikte programmiert. Wenn ich ein Appellmensch bin, manchmal sage ich, jetzt warte doch mal ab, auch wieder konfliktbehaftet. Oder halt ihr Selbstoffenbarungsohr, ich fühle mich schlecht, weil ich habe es vergessen, obwohl der andere es gar nicht von mir erwartet hat. Da fühle ich mich selber, ich einen Konflikt in mir selber. Also das ist auch mal ganz spannend, wenn man dann so diese Botschaften sendet zur Leistungserbringung. Möchtest du jetzt das Feuer machen? Nein, möchte ich es gerade nicht.
Ja, ich denke, beruflich auf der Ebene zur Leistung hilft es ja, Fakten zu schaffen. Mir hat mal jemand gesagt, Vertrag kommt von Vertragen.
Ja.
Und wenn du einen Vertrag mit einem Kunden eingehst oder mit deinem Arbeitgeber, dann steht da drin, wie viele Stunden du welchen Job machen sollst. Und bei uns bei den Pferden zum Beispiel, da steht drin in meinem Trainingsvertrag mindestens 5 Einheiten, aber da steht 5 Trainingseinheiten. Da steht nicht 5 Mal in der Halle reiten. Mhm. Da steht auch nicht, wie lang die Einheiten sind. Mhm. Weil es ist so lang, wie es lang ist.
Natürlich.
Es gibt Einheiten, die sind nur 25 Minuten, die waren super. Genau. Es gibt Einheiten, da gehe ich auch vorher ausreiten, da bin ich eine Stunde auf dem Pferd. Ne, das mache ich nach Gefühl und da habe ich das Vertrauen der Kunden. Mhm. Aber da hilft es natürlich, Fakten zu schaffen. Und deswegen, wenn wir neue Kunden haben, dann schicke ich denen den Einstellervertrag und den Trainingsvertrag und dann können die sich das nochmal durchlesen und dann können die mich ja denen fragen. Na, ich kann ja das natürlich auch alles aufzählen, können natürlich auch immer gerne fragen, aber schafft doch einfach ein paar Fakten und dann kann man sagen, welche Leistung biete ich zu welchem Preis an?
Mhm.
Und dann ist schon mal eine gute Grundlage der offenen Kommunikation.
Total. Und also Verträge, ich mag sie, weil ich sage, wenn beide offenen Herzens sind, warum sollen sie es nicht unterschreiben? Wenn das nicht was Manipulatives in einem Vertrag ist. Ne? Also ich habe auch schon Dinge erlebt bei mir im Leben, also jetzt mit verschiedenen Sachen, mit Immobilien und so, wo ich dann gesagt habe, also da wurde jemand ganz doll über den Tisch gezogen. Aber generell sage ich immer, wenn doch beide jetzt einer Meinung sind, können wir doch beide auch unseren, das ist ja wie ein Handschlag.
Ja, ja.
Deshalb, ich empfehle auch meinen Coaches, wenn sie zum Beispiel neue Regeln einführen in eine Beziehung, ich sage, gebt euch die Hand da drauf. Sag ich, oder bist du nicht bereit? Ja. Ist ja auch so. Wenn ich ja sage, okay, so machen wir es jetzt, Handschlag, dann muss man sich selber mal prüfen, bin ich überhaupt dazu bereit, jetzt diese Hand zu geben oder anzunehmen? Und das sind im Endeffekt dann auch deine Verträge, wo du natürlich sagst, okay, dann lass, so ist es, das sind die Fakten. Und die kann man in Beziehung ja genauso. Also wenn ich zum Beispiel merke, eine Freundschaft kommt in Schieflage, dann bin ich ja jemand, der auch dann sagt, pass mal auf, ja, ich habe dann etwa ein Thema, da würde ich gerne gerade mal drüber sprechen. Dann schaffen wir Fakten und dann wissen wir beide, wie es weitergeht. Und dann ist da überhaupt gar keine Problematik drin, weil beide ja das hoffentlich das Interesse am Wohlergehen des anderen haben, ohne sich selbst zu vergessen, um eine positive Beziehung zu führen. Und probiert das mal. Geht mal zu euren Freundinnen, Freunden, wie auch immer, und sagt das mal auf. Wollen wir uns darauf einigen? Ich persönlich verstehe unter Freundschaft das und das. Wie siehst du das? Ja, okay, lass uns die Hand drauf geben. Lass uns das besiegeln. Wenn ich in Unternehmen bin, wenn ich in den Führungsetagen bin, ich sage, ihr müsst klare Regeln einziehen. Ja, ihr habt eure Werte. Wenn ich dann zum Beispiel frage, ihr habt doch Werte im Unternehmen. Ja, haben wir. Hm, wie heißen denn die? Dann sitze ich da so und dann gucken die mich an, kennen die Werte nicht. Die stehen irgendwo. Hängen auch manchmal an der Wand, rennen die dran vorbei. Und dann sage ich, ihr müsst euch jetzt die Hand drauf geben, dass ihr den Werten entsprechend auch agiert, denkt und fühlt. Und weil der Gedanke macht das Gefühl, Gefühl macht die Handlung. Das heißt, ihr müsst euch darauf einigen, dass ihr alle wertschätzend denkt.
Ja.
Oh, wollt ihr euch die Hand darauf geben? Wenn ich dann schon sehe, da ist ein Zögern, dann weiß ich, das ist nicht der Wert, der im Unternehmen wirklich gelebt werden soll. Dann muss was anderes sein. Deshalb diese Fakten schaffen und dann zu sagen, ich unterschreibe das hier, beide Seiten, wir geben uns die Hand, finde ich auch im menschlichen Bereich total wertvoll, wirklich wertvoll. Und dann weiß auch jeder, welche Leistung er erbringen muss, damit das System Freundschaft, Familie, Job funktioniert.
Ja, da haben wir natürlich, also das ist ja dann bei uns so, das ist bei allen Pferden so und ich glaube bei den meisten Trainern, die haben Trainingsverträge. Und dann kommt Kunde XY, habe ich natürlich alles schon erlebt, wie wahrscheinlich viele. Und der bringt mir gute Pferde, der sieht, dass ich ein erfolgreicher Trainer bin und der rechnet 1 plus 1, die gewinnt das alles. Mhm. Erwartungshaltung. Mhm. Und dann reite ich die Pferde und reite sie und bin auf regionaler Ebene erfolgreich, merke aber, da sind körperliche Dinge, also sehr einseitig, zum Beispiel eine Stute war statt mit der Rosse zugange. Ne? Mhm. Immer wenn die Rosse nicht war, war die ein anderes.
Das ist nicht im Griff, na klar, genau. Der ist ja.
Und dann habe ich denen das ganz ehrlich ausprobiert, der gesagt, auf lokaler Ebene war das gut, wenn wir einen guten Tag erwischt haben. Ob das auf der DM so funktionieren wird. Ich brauche den guten Tag, ne? Die darf nicht so müde sein, die darf nicht so frisch sein. Das eine Pferd war auf der einen Seite,
darf nicht rosten.
Schwächer, genau, ne? Ja, und dann bist du auf die DM und dann war ich Siebter, wo ich sehr zufrieden mit war. Und sie waren halt nicht happy. Ich habe die Rheinland-Meisterschaft gewonnen und die DM nicht.
Aber ja, aber gibt es ja noch andere Landesverbände. Ja,
hätte ich vorher gesagt. Mhm. Ja? Und selbst wenn die einen perfekten Tag gehabt hätte, hätte ich vielleicht nicht gewonnen, weil es einfach nur bessere gibt. Aber das ist dann manchmal diese, die bezahlen für Leistung und denken, das muss jetzt funktionieren. Und so ist es in der Sportreiterei nicht. Weil ich habe gute Tage, Pferd hat gute Tage, wir haben schlechte Tage. Und man funktioniert nicht. Und da muss man auch Leistung anerkennen, die man generell bringt und nicht an einer Schleife da festmachen.
Zumal ein Pferd krank werden kann, du kannst krank werden, du bist nicht vielleicht in Topform, weil du, keine Ahnung, an der Nacht schlecht geschlafen hast, den Nacken verspannt hast. Das hat ja auch alles so Themen. Und ich finde, das ist was, was in der Reiterei leider auch komplett rausgenommen wird. Nämlich diese Befindlichkeiten, die es gibt, damit man überhaupt Leistung bringen kann, ne? Ich meine, du bist ja auch jetzt ein Mensch, der extrem viel fühlt und der auch extrem viel gibt. Und an manchen Tagen, wenn in der Familie irgendwas ist oder so, da kann man das nicht so. Und wenn das natürlich dann auch noch auf sowas fällt wie eine DM, das kann ja auch passieren.
Klar.
Und das braucht natürlich dann auch eine gewisse Milde von der anderen Seite zu sagen, okay, wir haben diesen Pakt geschlossen miteinander, da jetzt durchzugehen. Aber wir haben eben auch eingekauft, dass es mal nicht so gut laufen kann. Ne?
Ja, zum Beispiel, man verreitet sich als Trainer. So der Katastrophe,
ja.
Ne?
Ja.
Dann hast du versagt.
Naja.
Ne? Aber vielleicht hast du nicht versagt, weil du bist auf dem Turnier mit 14 Pferden. Die performen alle gut. Und in der einen Minute hast du nicht performt. Naja, du hast einfach noch nicht. Ne, du bist vielleicht überfordert. Da muss ich sagen, da ist ja Leistung auch vom eigenen Körper. Ne, ich habe wirklich sehr viel Glück. Ich bin sehr stolz auf meinen Körper. Der funktioniert wirklich ziemlich gut. Und ich bin vor 2 Jahren auf die DM gefahren, krank. Also ich hatte richtig, also ich weiß nicht, ob es Corona war. Die Lunge hat mir wehgetan, ich war angeschlagen.
Ach du meine Güte.
Und mein Körper hat sich während des Turniers regeneriert. Nein. Unter diesem Stress.
Wirklich?
Ich bin auf dem Turnier gesund geworden. Und gerade jeder weiß, auf der DM, die ist 10 Tage, die Vorläufe sind doppelt anstrengend, weil alles parallel läuft. Ich glaube, wir waren insgesamt mit 14 Pferden da. Ich war für 8 zuständig. Und das ist schon cool. Und das muss man auch mal anerkennen, ne? Seinem eigenen Körper, was er da geleistet hat. Und auch mal stolz auf seine Leistung zu sein. Auch wenn ich in dem Jahr nicht so erfolgreicher war jetzt wie im letzten Jahr, habe ich eigentlich mehr Leistung gebracht.
Natürlich.
Und das sind ja Dinge, die man nicht offensichtlich sieht von außen, ne?
Das ist wieder
Selbstreflexion, wie gut man dann doch performt hat, ne? Also, deswegen horcht da mal in euch rein, was der Körper,
ja, die Performance,
der es für eins tut.
Deine Leistung war adäquat, aber deine Performance war ja eigentlich viel höher zu bewerten.
Genau.
Weil du mit einem schwächeren Körper etwas geleistet hast, was du mit einem starken Körper vielleicht, also wird es nicht so gewesen, aber so mal eben so rausgeschnippt hättest. Also ist ja die Performance, das Outcome, was du da rauslässt, ist ja viel höher zu bewerten, als wenn du jetzt gesund gewesen wärst. Ne? Und das sehen dann viele Menschen nicht, dass sie dann in dem Moment sich so an diesem Leistungsgedanken festhalten, dass die einfach gar nicht sehen, was für eine Performance da erzeugt wird gerade. Der Manu sagt immer Finesse, und so. Das ist so, das ist dann wirklich achtsam. Und auch wenn ich jetzt Menschen coache und da sitzen Menschen, die dann Beziehungsthemen haben, ja, Top-Manager, die eine unfassbare Leistung bringen, obwohl gerade ihre Ehe kaputt geht. Ja, da sitzt ein Mensch vor mir, der gerade vor meinen Augen zerbricht, weil die Liebe seines Lebens sich gerade abwendet von ihm, weil er nicht mehr zu Hause ist. Aber der Job sagt, hier, jetzt mach mal, ja. Und dann natürlich wissen die Leute on Job nicht, was in diesen Menschen gerade tobt, weil er ist der Leader, wird es auch nicht jedem zeigen. Aber die Performance, die daraus entsteht, ist ja so viel höher zu bewerten. Ich sage, du leistest gerade Unmenschliches. Letztes Jahr, wo du fit warst, war die Leistung extrem gut. Aber jetzt schau, wie du gerade zusammenbrichst und du deine letzten Reserven mobilisierst, um nach oben zu kommen. Mhm. Und da finde ich toll, dass du auch deinem Körper dann dankbar bist und sagst, hey, mein Körper, mein System, mein Organismus leistet gerade so viel. Das ist auch was viele Menschen gar nicht erkennen, ne? Wie viel sie eigentlich leisten. Du hattest ja beim letzten Podcast, hattest du diese Dame erwähnt, die da sich ganze um Familie alle dreht, die ganze Familie und
sich für alles verantwortlich
und sie selber kriegt sie sich vielleicht auch noch gerade so zusammengeklebt, aber sich für alles verantwortlich fühlt. Ne?
Ja, das sind leider die Menschen, die irgendwann im Burnout landen.
Ist so.
Das ist deswegen muss man ja in sich reinhorchen, was kann ich mir Gutes tun. Ne? Obwohl ich zum Beispiel, ich habe manchmal so ein bisschen Kopfschmerzen, das ist jetzt keine richtige Migräne, das hängt an meinem Zyklus und dann hilft es mir zu arbeiten.
Ja, manche müssen in Bewegung kommen und
eigentlich. Ich bin ja ins Bett legen, dann richtig Kopfschmerzen. Ja. Ne? Deswegen verstehe ich auch Lutheusch. Ne? Wenn es ihm persönlich schlecht geht, die sich in die Arbeit stürzen. Ist besser wie
also ich bin
auch so ein
bisschen
eine coole Wein zu trinken.
Ist,
ne? Also,
ist so.
Irgendwann holt es einen trotzdem ein, ja. Ne? Aber das ist ja auch jeder anders.
Also ich selber bin auch voll der Beweger. Ich hatte noch gestern noch ein Gespräch darüber und habe dann erzählt, dass ich zwar die Menschen verstehe, die sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich lege mich jetzt auf die Couch, mache mein Netflix an und lässt mich berieseln. Sag ich stehe ja dabei 7-mal auf. Also das ist echt nicht mein Ding. Und ich bin jemand, ich gehe in Bewegung am Wochenende. Ich gehe morgens in den Stall. Dann mache ich erstmal meine Lotte, die reite ich. Dann kümmere ich mich um meinen Fohlen. Dann mache ich auch schon Dinge mit dem, ja logischerweise, mit dem kleinen Knubbel da. Dann komme ich nach Hause, dann esse ich. Dann gehe ich mit dem Hund spazieren, 3/4 Stunde. Dann gehe ich ins Gym. Da würden ja alle abdrehen normalerweise. Und ich sage, ich entspanne.
Und dann schläfst du aber wie ein Stein.
Ich schlafe wieder 8 Stunden durch, ja. Und also ich finde es total spannend. Das muss halt auch jeder für sich selber regeln. Das ist ja auch ein Selbstregularium zu sagen, was brauche ich denn? Ich glaube, das vermeintliche auf der Couch liegen nicht immer die Lösung ist.
Ich glaube, man muss rausfinden, Punkt 1, wie kann ich meinen Energiehaushalt auffüllen?
Genau.
Und mein Stresslevel senken.
Ja.
Das sind so die zwei Sachen, die extrem viel Energie ziehen. Stress natürlich auch. Ne? Manche Leute entstresst das wirklich, mal einen halben Tag auf der Couch zu hängen, Netflix zu gucken und sich berieseln zu lassen. Verstehe ich auch. Und manche Leuten hilft es halt, mit dem Mund zu gehen oder ausreiten zu gehen.
Oder ein Buch zu schreiben. Ne? Genau, ne? Also kognitive Arbeit zu leisten, wenn sie eigentlich körperliche Arbeit leisten oder so. Das ist halt, das Leben ist Balance und das muss sich halt fügen. Wichtig ist aber, dass man nicht seine Instinkte dabei vergisst, also verliert. Sondern sich so zu viel von außen, von den Erwartungen der anderen dann scheuchen. Ich sag mal, ich kriege das jetzt wieder mit. Da hat jemand jedes Wochenende familiäre Termine. Boah. Also da denke ich so, also familiäre, sprich Mutter, Schwiegermutter besuchen, dieses, jenes. Das Wochenende, was eigentlich zur Regeneration da ist, ja. Da denke ich dann auch manchmal, liebe Leute, ist euch eigentlich bewusst, was ihr da gerade tut? Wenn es gut tut und man total entspannt ist, weil man einfach mal an der Kaffeetafel sitzen kann, ist es ja okay. Aber denkt daran, ab Montag müsst ihr wieder Leistung bringen. Ist es wirklich das, was euch Energie gibt und das Stresslevel senkt? Oder ist es was eigentlich noch mehr on top draufkommt und euch im Endeffekt keine Energie gibt und auch euren Stress hebt?
Ja.
Und Montag sagt, ach, es ist schon wieder Wochenende vorbei. Das ist dann, wie gesagt, ich mache viel am Wochenende, aber immer, ich mache immer die gleichen Dinge.
Ja, aber du hast ja keine verbindlichen Termine.
Nein,
das machst du ja aus
dir heraus. Das mache ich mir selber.
Ist ja ein Unterschied, ob ich mir dann Reitstunde-Termin setze, einen Ausreit, hier ein Date zum Spazierengehen mit dem Hund und abends einen Trainer, ein Fitti. Weil dann hast du auch zu sagen, so, ich gehe heute länger mit dem Hund, ich habe keinen Bock mehr ins Fitti zu gehen. Oder umgekehrt.
Ja,
der Hund, der Mann geht mit dem Hund, ich gehe früher ins Fitti.
Genau.
Und das ist dann wieder so eine Form von Freiheit, die einen auch wieder entstresst.
Ich hatte gestern ein Erlebnis, das war ganz lustig. Ich mache ja meine 10.000 Steps am Tag. Also wenn ich nicht trainiere, muss ich sogar 12.000 machen. An Tagen, wo ich trainiere, 10.000. Ich habe im April meinen Wettkampf, ich halte mich da total dran. Entstresst mich extrem, weil ich muss mir keinen Kopf machen. Ich komme nach Hause und dachte, okay, warst im Stall, 4.500 Steps. Kommst nach Hause mit dem Hund, nochmal 4.000 Steps. Dann gehst du noch deine 3.000 Steps. Studio, passt, weil ich dann da zwischen den Übungen immer gehe. Komm nach Hause, steht mein lieber Mann vor mir mit der Hundeleine und der Winterjacke und sagt, ich habe gedacht, ich gehe mit dem Hund und nimm dir das mal ab. Und ich dachte, 4.000 Steps weniger. Das hat mich gestresst. Der wollte mir was abnehmen, aber mich hat es in dem Moment gestresst, weil ich meine Leistung nicht bringe. Guck ich den an, sag ich, ja, dann gehe ich jetzt gleich allein. Dann muss ich jetzt irgendwann noch alleine spazieren gehen. Ich hätte in dem Moment nicht mit dem Hund gehen wollen, weil ich noch arbeiten musste. Deshalb, sonst hätte ich gesagt, ich gehe mit. Aber dass er mir das abgenommen hat, hat mich witzigerweise gestresst. Weil ich dachte,
da sieht man die Empfindung
fuck,
und Erwartung.
Fuck, ja. Er meinte es gut. Aber es war kein gutes Resultat, was da rauskam, weil ich dadurch mein System, was ich an dem Tag mir selber total entspannt gelegt habe, plötzlich so, Störer. Und ich sagte, ja, dann geh du mal, dann mach er raus. Ich denke, scheiße, jetzt habe ich ihm auch noch ein schlechtes Signal gegeben, obwohl er mir eigentlich helfen wollte. Und das musste ich für mich auch erstmal wieder sortieren.
Mhm. Reflektieren, ne?
Ja.
Ja, das finde ich auch. Jeder hat ja so Persönlichkeiten. Man hat die professionelle Persönlichkeit. Ja. Ne? Also ich bin ja ein ganz anderer Mensch, ob ich mit Kunden spreche oder mit meinem Mann oder meiner Mutter.
Ja.
Und oft, gerade so, oder mit Mitarbeitern, man rutscht ja auch in so Rollen. Ne? Mhm. Diese emotionale ist ja dann viel offener und ehrlicher. Bei einem Kunden hättest du gesagt, oh, das ist aber nett, dass sie das machen. Hättest du es runtergeschluckt, dass du sagst, ja, dann geh mal.
Ich prüfe das gerade, ob ich das machen würde, weil ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders. Aber erzähl weiter. Ja, genau. Ich prüfe das gerade.
Ich arbeite ganz da an mir, um rauszufinden, in welche Rollen ich wie falle, um das auch zu vermeiden. Mhm. Ne? Weil eigentlich, also meine Schwester und ich, wir werden zusammen den Betrieb leiten demnächst. Die Mutter wird es immer mal rausnehmen, was schön ist.
Ja.
Aber auch da sind wir in einem Coaching bezüglich professionelle Ebene, Geschwisterebene.
Mhm.
Und ich habe mir
jetzt das ist wichtig, da grenzt es
halt. Gesagt, eigentlich müssen wir uns anderen Namen geben, wenn wir auch für den Job miteinander arbeiten, wie den, den wir schon überall benutzen. Das muss man eigentlich Frau Nickebusch sagen, oder? Oder ich muss selber so ein Bild nehmen, als ob ich mit meinem Coach sprechen würde, anstatt mit meiner Schwester. Und bei der Schwester kommt das ganz anders raus.
Ich würde anstatt, sage ich mal, Caro, vielleicht Caroline sagen. Das macht schon sehr viel Sinn. Denn
Mustern ausbrechen, ne?
Ja, weil man sonst die Befindlichkeiten als Geschwister dann überträgt ins Business. Also ich kann das sehr gut trennen, muss ich sagen. Wobei das schwappt natürlich auch in die Beziehung über. Mein Mann und ich arbeiten ja auch zusammen. Also wir haben ja die Marketingagentur zusammen. Und die Punkte, die ihn natürlich da stressen, die habe ich oftmals nicht, weil ich in anderen Themen drin bin. Ich bin eher Vertrieb, repräsentativ unterwegs, versuche Kunden für uns zu begeistern. Und er ist halt der, der die Prozesse im Unternehmen leitet und der dort, sage ich mal, schaut, dass auch die Kunden in die Tiefe beraten werden. Was uns zum Beispiel auch, und das ist ähnlich wie mit dir mit dem Namen, schwerfällt. Wir sind ja hier in diesem Haus. Das ist ja unser Gästezimmer, wo wir gerade sind, wo Lotte an der Wand denkt. Wir haben unsere Büros im Haus. Ich habe noch nicht mal das, was du hast, nämlich eine räumliche Trennung. So, das heißt, wenn wir uns morgens an den Frühstückstisch setzen, sind da Jobthemen. Und das ist natürlich was auch eine Beziehung durchaus belastet. Weil du kommst aus diesem Business-Ding nicht mehr raus und du musst schauen, dass du die Welten trennst. Deshalb macht das durchaus Sinn vom Coaching-Gedanken her. Würde ich sie vielleicht dann einmal mit ihrem Spitznamen, also meine Mutter hat mich immer Rübe genannt zum Beispiel, vielleicht hat es einen Spitznamen bei dir auch, wenn es privat ist, aber on-job sagen, okay, wir müssen da wirklich sachlich bleiben, deshalb lass uns. Ich meine, das gibt es ja auch im Job, dass manche Unternehmen sich immer noch siezen. Das macht auch Sinn. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde, wenn Menschen auf einer Hierarchieebene miteinander arbeiten und die können miteinander und, sage ich mal, der CEO ist auch dabei, verstehe ich, warum die sich duzen. Aber oftmals ist es schon wichtig, nochmal in irgendeiner Form so diese verbale Differenz zu schaffen, um klarzumachen, hier ist eine Grenze. Finde ich total spannend. Weil ich eben sagte, ich reflektiere das gerade bei mir. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich am Kunden bin und ich rede nicht über repräsentative Sachen, sondern wirklich meine Workshops gebe, da bin ich Nicole. Da sage ich auch Scheiße. Da sage ich, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das fuck doch ab. Ja. Und oder ich zum Beispiel, zuletzt habe ich dann einen Kommunikationsworkshop gehalten und ich habe das vorher in einem Raum halten wirklich müssen, weil es war halt da so, wo so ein ganz langer Tisch war und die Leute außenrum halt so viel Platz zur Wand hatten gefühlt, vielleicht ein bisschen mehr. Ich kam mir gar nicht an die Leute ran. Das ist überhaupt nicht meine Art zu arbeiten. Ich war kreuzunglücklich in dem Moment und habe nur gedacht, wie kriegst du jetzt wirklich was transferiert? Und dann habe ich danach gesagt, ich würde gerne in die Exhibition-Halle gehen. Lass uns da einen Stuhlkreis machen und ich brauche keinen Beamer. Ich mache das an der Flipchart. Es war der viel bessere Workshop, weil ich da sein durfte, wie ich bin.
Nicht frontal.
Da war ich mehr, ich bin nicht frontal. Ich will da rein, ich will fühlen, ich will Sinnlichkeit. Ich will auch meine Menschen die Hand auf die Schulter nehmen und sagen, hast du gut gemacht. Und das ist was, wo ich schon meine Persönlichkeit, die Nicole, die private Nicole, auch sehr mit in den Job nehme. Wenn ich akquiriere, ist es anders.
Ja, ja. Und so hat ja jeder seine Persönlichkeiten, ne? Und gerade diese private ist halt die höher emotionale, ne? Und das sind ja dann, wo im Stresssituationen mehr Emotionen rauskommen. Wir nennen es immer Turnierstress. Also auf dem Turnier, wir sind schon wirklich, also mit den Kunden sowieso gut, aber untereinander Schwestern sagen wir dann auch sehr straight, was ja dann auf dem Turnier auch sehr verkehrt, ne? Weil das dann schon manchmal ein bisschen überschwappt. Aber auch das ist ja ein Prozess, dass einem das bewusst wird, man das reflektiert und daran arbeitet.
Total. Und ich bin auch ein absoluter Verfechter, dann um das Thema Leistung da wieder reinzubringen, sich mal hinzusetzen und dann zu überlegen, welche Leistung habe ich hier jetzt reingebracht, damit ich da die professionelle Haltung hatte, damit ich hier jetzt der empathische Privatmensch bin. Schreibt euch das mal auf. Schreibt euch mal auf, je nachdem, ob es um eine Freundschaft geht, ob es ums Reiten geht, auch um Trainer, schreibt euch mal auf, welche Leistung ihr gebracht habt, damit es funktioniert. Mhm. Und oftmals verlangt man von der anderen Seite nämlich viel mehr, als man selber zu geben bereit ist. Ja. Sind viele Menschen, also denen ich wirklich begegne, die dann sagen, also es gibt Menschen, die opfern sich auf für was, das ist dann auch schon wieder nicht gut, ja, aber schreibt es euch auf, wie viel ihr gebt und dann macht eine Plus-Minus-Rechnung draus. Und am Ende des Tages muss da eine Balance rauskommen. Es gibt die Privatperson, es gibt die professionelle Person. Die professionelle Person macht dieses und jenes, damit etwas gelingt. Die Privatperson macht aber dieses und jenes, damit etwas gelingt. So, und auf der anderen Seite, Kunde, was macht der denn, damit es gelingt? Und was macht denn mein Freund, meine Freundin, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, damit etwas gelingt? Und dann kommt man sehr schnell an die Punkte, wo Leistung fehlt, damit die Balance, damit die Waage in den Ausgleich kommt. Also es gibt natürlich Momente im Leben, da ist die Waage auch mal so, aber dann muss es auch den Moment geben, wo es mal so ist. Damit am Schluss wieder die Rechnung unten ausbalanciert ist. Ne?
Hatte ich. Also man muss ja auch anerkennen, wenn man Leistung nicht bringen kann. Das muss man ja erfahren.
Ja, und das man muss man erstmal realisieren. Job, ne?
Genau.
Ja.
Und dann merkt man ja, welche Leistung kann ich bringen, welche Leistung möchte ich bringen, welche Leistung zieht mir zu viel Energie, sodass ich nicht mehr gut in meinem Job bin. Ja. Gefühlt. Oder ja. Nicht so ausführen kann, was mein Anspruch ist. Und da habe ich mich verändert letztes Jahr. Ich habe mich von einem guten Kunden getrennt, mit dem ich über Jahre super zusammengearbeitet habe, aber ich möchte weniger coachen. Weil als Coach auf einem Turnier bist du ja für Pferd und Reiter verantwortlich. Hm. Ich möchte wieder mehr schauen, weniger coachen. Ich habe beides gemacht, beides parallel auf dem Niveau-Turnier, alles parallel. Also ich habe zum Teil 6 Pferde mit 3 Reitern gecoacht und selber 4, 5 geschaut und bin hin und her gesprungen und habe für alle mitgedacht. Und das habe ich auch total gerne gemacht und super viel gelernt. Aber ich habe gemerkt, ich werde dünnhäutig, fühle mich überlastet, ich kriege Kopfschmerzen auf dem Turnier. Ich bin am Limit und ich kann nicht mehr die Qualität liefern.
Woran hast du das denn gemerkt?
Ja, Kopfschmerzen etc. Es wurde einfach zu viel.
Und dann bist du in deine Reflexion gegangen und hast gesagt, wo kommen sie her oder wie hast du
das gemacht? Genau, wie kann ich es ändern? Wie kann ich es ändern, dass ich wieder mehr Spaß und Spaß ist
Freude, es ja, ist Motivation. Nein.
Nee, weil das ist ja auch dieses Ganze, ich bin ein totaler Fan von Coaching und so, aber es ist nicht immer alles easy und Freude und hoppsala. Also,
ja, das ist ja auch sagen, Coaching, dazu sagen, es ist mal, ja, genau, natürlich.
Und ich habe gemerkt, dass es so anstrengend wird, dass ich wahrscheinlich nicht auf Dauer so leisten kann. Und dann musste ich was ändern.
Soll ich dir was sagen? Die Geschichte, die kenne ich sogar von außen, weil mir das jemand gesagt hat.
Die Entscheidung muss ich
fällen. Dass du diese Entscheidung gefällt hast. Genau. Und das, also, das war nicht der Kunde, das war jemand von außen, der das wohl mitbekommen hat. Und sagte, das fand er ganz großartig, dass du das gemacht hast.
Dass
du
zu dir selber, genau. Genau, ne? Da einen Rückschritt zu machen. Ne? Es war ja natürlich viel erfolgreicher mit mehr Kunden und mehr Pferden.
Natürlich.
Aber da habe ich gemerkt, mein Körper schickt mir Warnschuss, aber ich habe kein Burnout oder so, aber ich habe gemerkt,
ja, du hast gemerkt, das ist irgendwo jetzt mal
das
hier.
Das funktioniert so auf Dauer nicht. Ne? Und deswegen habe ich da echt was verändert. Und das im Idealfall merkt man es, bevor der Warnschuss vom Körper kommt, eine richtige. Ne? Deswegen, wenn das Stresslevel immer oben ist und immer weiter hochgeht und sich nicht mehr runtertreiben lässt, dann muss man was ändern. Und dann muss man Entscheidungen fällen, die auch finanziell wehtun. Ne? Es findet sich alles neu und es gibt neue Sachen und mir geht's gut. Ja, aber es ist dann schon, wenn ein ganzer Batzen Pferde geht, ist einfach eine ganz andere Sache.
Natürlich, das ist ja auch eine unternehmerische Entscheidung, genau, die du in dem Moment fällst.
Muss man sich trauen.
Also einmal die Privatperson Linda, die merkt, mir geht's nicht gut.
Genau.
Ich habe Kopfschmerzen ständig, woran liegt's? Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich mir zu viel Stress mache, dadurch, dass ich dieses und jenes tue. Und dann steht natürlich neben der Linda die sag ich mal, Leckebusch-Trainerin, die sagt, okay, das ist jetzt ein finanzieller Einschnitt, weil ich trenne mich von so und so viel Pferden dann in dem Moment. Von Unterricht, von das macht mir im Monat das und das. Dann kommt die Frage, ist mir das wert? Und wenn du sagst, mir ist meine Gesundheit mehr wert als das Geld in dem Moment und die Zufriedenheit viel mehr wert, ist die Entscheidung sehr, sehr gut. Und du hast gerade gesagt, ich musste mich davon lösen, damit das und das erfolgt. Also es ist ja eine Kausalität. Wenn ich das und das tue, passiert das und das. Das ist im Leben immer so. Nehmt euch das mit. Denn, also wenn ich das und das erzeugen muss, muss ich das und das tun, weil das die Maßnahmen sind. Dann ist ein Muss. Also wenn ich diese Veränderung erfolge, muss ich dran. Und das Wichtige ist, ihr dürft das auch.
Ja, vor allem.
Ihr dürft das auch. Und viele stehen sich das, ich darf das jetzt. Ich darf mich mal unpopulär entscheiden.
Ne?
Ich muss funktionieren, damit das funktioniert. Wenn ihr da seid, liebe Leute, ich muss jetzt funktionieren, damit das funktioniert, dann seid ihr in keinem gesunden Umfeld.
Genau.
Weil dann seid ihr eigentlich fremdgesteuert und bedient nur noch die Bedürfnisse und den Bedarf von anderen. Und das ist sehr, sehr ungesund. Ja.
Genau, mit Ups und Downs und das ist zwischendurch ist alles normal. Aber der Appell, du musst dich um deine Gesundheit kümmern.
Ja, selbst kümmern. Selbst. Ja, genau.
Ne? Und vor allem, viele wissen es ja auch gar nicht, wie es dir geht. Ne? Also die spüren ja nicht deinen Körper und deine Gedanken und so. Ne?
Und viele verstellen sich auch so, dass sie gar nicht spüren können, deinen äußeren Menschen, weil du immer lächelnd durch die Gegend gehst. Es gibt viele prominente Beispiele, die leider sich dann irgendwann vom Leben verabschiedet haben, wo kein Mensch so etwas jemals in irgendeiner Form erwartet hätte, aber die eben in der Stille mit sich selber das ausmachen. Und es ist so wichtig. Und das ist, glaube ich, das, was fast jede Folge, die wir machen, auch beinhaltet. Ihr seid selbst verantwortlich für euer Glück, aber auch für euer Unglück. Da ist kein anderer für verantwortlich. Die Leistung, die ihr bringen müsst, um glücklich zu sein, ist mit euch selber ins Gespräch zu gehen und selber an den Themen für sich zu arbeiten. Wenn ihr unglücklich seid, weil euch jemand schlecht behandelt, dann ist das nicht der Mensch, der das Unglück auslöst, sondern ist etwas in euch, was es zulässt, dass dieser Akt des Menschen euch jetzt unglücklich macht.
Genau, ich nenne es immer Trigger. Es gibt Trigger. Ja, es gibt Trigger. Menschen, die triggern eine Situation, die triggern ein. Und das ist auch mal in Ordnung. Wie gesagt, ist nicht immer alles rosa-rot.
Nein.
Aber wenn das überhand nimmt, muss man den Trigger abstellen.
Ja.
Dann muss man sich von diesen Triggern, ne, die auch einfach von dir empfinden, die anderen nicht so, man empfindet das selber so, man macht sich selber zu viel Druck, ist alles oft in einem. Aber man ist selber dafür verantwortlich, diesen Trigger zu ändern.
Ja, zum einen zu sagen, okay, dieser Mensch tut mir nicht gut, ich lasse los. Also, oder ich schicke ihn sogar bewusst weg. Loslassen ist ja Step 1. Der zweite Schritt ist ja bewusst weglassen. Also wird sozusagen, geh weg, halte Abstand von mir. Und dann die wichtige Arbeit dahinter, damit man sich nicht wieder solchen Menschen nähert, ist zu sagen, warum triggert er mich denn? Wo kommt das denn her, Kind in mir? Ne? Wo hab ich auch mal Ablehnung erfahren? Und es sind nie die Leute, es sind eure Themen.
Genau.
Also es sind eure Themen. Ihr dürft euch auch mal ärgern und ihr dürft auch weinen. Und das sind lauter wichtige Emotionen, die wir alle in uns haben. Und das Leben ist nicht immer, wie du sagst, Blümchenwiese. Also ich sage jetzt Blümchenwiese. Das mache ich auch meinen Coaches klar. Das sind Emotionen, die in uns sind. Ihr seid keine buddhistischen Mönche, die in einem abgeschotteten Kloster irgendwo auf dem Berg leben und die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als Wände zu reinigen oder sonst was. Ihr habt zwischenmenschliche Themen. Ihr habt Ärgernisse. Ihr habt eine Steuererklärung. Ihr habt diese Themen, euch darf es auch mal schlecht gehen, aber ihr müsst dafür selber sorgen, dann aus diesem Tal wieder rauszukommen. Kein anderer. Wenn ihr merkt, ihr kommt da nicht raus, holt euch professionelle Hilfe, sei es im Reiten, ich habe ständig Probleme mit meinem Pferd vermeintlich, meistens liegen sie ja im Reiter dann auch, manchmal auch im Pferd, weil es es einfach nicht leisten kann, weil es nicht die Begabung hat, was auch immer. Aber holt euch professionelle Hilfe, ganz, ganz wichtig, und arbeitet an euch selbst. Die wichtigste Leistung, die ihr bringen könnt im Leben, ist, an euch selber zu arbeiten. Ihr werdet glücklicher dadurch, es ist so.
Deswegen, seid mutig, probiert Dinge aus, aber gesteht euch auch ein, dass ihr diese Leistung nicht erbringen könnt oder nicht erbringen wollt.
Gute Frage, ne? Kann ich sie nicht erbringen oder will ich sie nicht erbringen? Sag mal, wie ein Pferd, was hinten überbaut ist, das wird schon Schwierigkeiten haben, dann die Hinterhand runterzukriegen, dann kann es vielleicht nicht. Aber ein Pferd, was jetzt, sage ich mal, vermeintlich so ein gutes Leben hat und so, das will es vielleicht auch dann mal nicht. Das ist dann mein Thema.
Genau.
Und da kommt es auch immer wieder drauf zurück, sich dieses Bewusstsein zu erarbeiten, zu sagen, wie fühle ich mich denn wirklich? Und dafür braucht ihr Pausen. Haltet inne, wenn ihr so einen Moment habt und sagt, stopp jetzt mal hier, zoomt euch raus, versucht eine Perspektive zu ändern, von außen drauf zu gucken und sagen, ist das überhaupt meine Leistung, die ich jetzt erbringen muss in diesem Bereich? Müsste jemand anders mehr leisten? Oder welche Leistung muss ich in mir erbringen, um dann in mir auch eine bessere Version meiner selbst zu werden? Und entspannter zu werden, resilienter zu werden.
Oder an was kann ich arbeiten, um die Leistung zu erbringen?
Ja.
Ne? Vielleicht brauche ich dann einen Profi, der mir diese kleinen Bausteine an die Hand gibt, damit ich diese Stufe machen kann. Ne?
Und es strengt auch an. Also das ist nichts Einfaches. Ne? Das ist auch, wie du eben sagtest, es ist nicht immer alles zuckersüß und Pustekuchen, sondern sich zu verändern, braucht Energie. Und dadurch ist auch hier oder dadurch mal Schmerzen, die dabei passieren. Wenn ich einen Muskel wachsen lasse, im Zweifelsfall neue Übung, habe ich Muskelkater. Ja, ist aber für mich ein gutes Signal, weil ich weiß, da tut sich was. Andere Menschen würden sogar sagen, ich habe Schmerzen, ich mache das nicht mehr. Die gehen nicht gegen Widerstände an. Und es ist so wichtig zu sagen, es strengt auch an. Es ist Anstrengung, ist was Gutes, weil es ist Energie, die erzeugt wird und die dann uns in die richtige Richtung führen kann.
Ja.
Ja? Also Leistung ist spannendes Thema. Aber die größte Leistung, die man bringen kann, ist eigentlich sich selbst gegenüber mal ehrlich ins Gesicht zu gucken und zu sagen, wo kann ich an mir Dinge verändern, was muss ich leisten, damit ich persönlich es besser habe im Leben.
Genau, was will ich leisten, was kann ich leisten, was erwarten die anderen von mir, was ich leiste. Ne? Also reflektiert euch, geht in euch.
Genau.
Und denkt einfach nur drüber nach.
Genau.
Gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.